Ganz herzliches Dankeschön für die sehr schöne Einführung, Christina, und herzlich willkommen zu einem Gedankenimpuls, der sich vor allen Dingen um das Kurshalten drehen soll. Denn Kurshalten ist eigentlich das, was im Kern die Ethik ausmacht. Also wo geht's lang, wo geht's eher nicht so lang, wie bleibe ich auf Kurs in Richtung von dem, was jetzt in diesem Fall dann eben Journalismus von uns in unserer Gesellschaft erwartet. Und das Ganze bezogen auf eben die speziellen Herausforderungen, die lernende Systeme an uns stellen. Eigentlich gibt es ja KI-Anwendungen überhaupt, das Denken und das Entwickeln von KI schon seit rund 60 Jahren. Und ChatGPT haben wir wirklich zu verdanken, dass das so ein richtiger Diskurszünder gewesen ist. Also nichts Neues, nichts fundamental Neues, aber er hat doch so manche mal aufgeweckt und ihnen dann klar gemacht, dass das vielleicht etwas ist, worüber wir reden sollten. Und ich finde das ganz klasse, weil uns jetzt mittlerweile nicht nur hier gar nichts mehr anderes übrig bleibt, als darüber nachzudenken. Und hier sind wir natürlich in allerbester Gesellschaft, weil es hier Journalisten und Journalistinnen hat, die eben genau auf Datenthemen, auf KI-Themen, auf Technikthemen, auf Wissenschaftsthemen spezialisiert sind. Denn das ist im Journalismus teilweise leider immer noch ein Thema, dass es doch einige gibt im Journalismus, die sind dort gelandet, weil sie sich irgendwann mal während ihrer Schulzeit mit der Zahl verfeindet haben. Und das ist natürlich gerade auch angesichts der aktuellen Entwicklungen ein bisschen schwierig für unseren Beruf. Wir haben ein fundamentales Problem, das eben nicht im Bereich der KI liegt. Nicht die KI als solche ist das Hauptproblem, sondern es geht, und auch da hat man es natürlich dann ganz stark mit ethischen Fragen zu tun, vor allen Dingen rund um Menschen. Also es geht darum, wenn es ein Problem gibt, dass wir es mit Menschen dann teilweise auch zu tun haben, die leichtfertig experimentieren, die ziemlich rigoros ihre eigenen Profitinteressen durchsetzen, die teilweise ziemlich üble Absichten haben, andere manipulieren haben. Und genauso ist es auch bezogen auf die Tools und die Folgen und Fehler der Tools selber. Auch hier ist es so, dass es ja eigentlich nicht die Tools sind, die für irgendwas Verantwortung tragen können, sondern auch da sind es immer nur die Personen. Das sind die Personen, die die Tools entwickeln, die sie einsetzen und so weiter. Und das ist aber, das verwischt in der öffentlichen Diskussion immer mal wieder. Zugleich haben wir verursacht durch auch durch viele KI-Anwendungen, aber nicht nur dadurch, in unserer Gesellschaft natürlich eine massive Verunsicherung, alte Wahrnehmungsgewissheiten gelten nicht mehr so, wie wir glaubten, dass sie für immer gelten, also irgendwas schwarz auf weiß haben, den eigenen Augen zu trauen und so weiter. Da verändert sich alles Mögliche, was uns alle herausfordert, und man hat auch das Gefühl, man kommt überhaupt nicht mehr hinterher im Überlegen, was geht eigentlich, was geht nicht, wer stellt hier überhaupt Leitplanken auf, und wenn man Leitplanken aufstellt, sollen die so hoch sein oder ganz, ganz niedrig, dass man sie eigentlich fast übersieht, wie soll das eigentlich alles funktionieren, und überall auch das nochmal, wie gesagt, also ich bin mir dessen bewusst, dass ich es hier eigentlich gar nicht so betonen müsste, ich will es einfach nur vor Augen führen, das sind alles nicht irgendwelche Dinge, die man der KI und der neuen Kontrollmacht oder sowas zuschreiben kann, sondern ganz im Gegenteil. Das Verhältnis, die Hierarchie ist weiterhin andersrum. Es geht darum, dass das alles in der Verantwortung liegen muss von Menschen. Journalismus selber ist doppelt tangiert von diesem Thema, eben dadurch, dass Journalismus in der eigenen Anwendung da eine hohe Verantwortung trägt, welche Anwendungen, welche Chancen, welche Risiken, was sind denn eigentlich die ökonomischen, was sind die ethischen Implikationen und wie, in welchem Umfeld setze ich das in der Redaktion um. Also das ist ein erster auch ganz wichtiger Punkt, der so ein bisschen aus einer sehr tradierten Struktur innerhalb von Medienhäusern herausführen kann. Man braucht eine sehr offene, eine sehr teambewusste Innovationskultur in den Medienhäusern, um wirklich auch diese Leitplanken, um die Gefährdungen, um die Potenziale, um das alles erfassen zu können. Da reicht gar nicht der redaktionelle Blick, sondern da brauche ich den Blick auch insgesamt aus anderen Bereichen eines Medienhauses, und ich brauche vor allen Dingen die Bereitschaft zu einer wirklich werteorientierten Veränderung, also etwas, was man flankieren kann. Es bedarf einer ethischen Intelligenz, und die braucht es durchweg. Hier an diesem Schaubild kann man noch mal sehen, im Grunde genommen KI-Anwendungen, die ziehen sich durch von der Recherche bis zur Distribution, und das heißt, ich brauche das wirklich umfassend, dass ich mir im Klaren werde, was passiert denn da, was davon möchte ich, welche Art von Ziele will ich erreichen und auf welchem Weg will ich diese erreichen. Und die Entwicklung, die geht natürlich massiv weiter, massiv voran. Das hier ist etwas, was, glaube ich, gerade für Journalismus ganz bemerkenswert ist. Es ist so, dass die Content, also die Inhalteerstellung nach wie vor sehr, sehr bedeutend ist, bezogen auf die Anwendung von KI-Anwendungen, aber, und das kommt eben aus den Trends and Predictions vom Reuters-Institut der Uni Oxford, aber die Medienunternehmer, die dafür befragt worden sind, international befragt worden sind, die sind sich dessen auf der einen Seite bewusst, sie wollen aber auch die Entwicklung in diese Richtung treiben, und sie sind sich aber zugleich auch bewusst, dass möglicherweise genau durch das, dass sie da so stark diese contentgetriebenen Anwendungen bevorzugen, dass sie da eben auch hergehen und mit dem Vertrauen, mit der Glaubwürdigkeit des Publikums spielen. Und es geht noch ein Stück weiter, wenn man sich auch anschaut, wir haben in diesem Jahr Wahlen in mehr als 40 Demokratien. Wir haben Kriege unter anderem im Nahen Osten und in der Ukraine. Das heißt also auch daher nochmals spezielle und vertiefte Herausforderungen an das Thema Zuverlässigkeit von Informationen und diese hierfür befragten Medienunternehmen, also das sind sowohl die Leute aus dem Management als auch aus den Redaktionen als auch aus den Digital-Departments, die prognostizieren, dass wir in 2 Jahren die überwiegende Mehrheit aller Netzinhalte synthetisch hergestellt haben werden, mit eben dadurch auch wachsenden Desinformationsrisiken. Dann auch neue Herausforderungen bezogen auf die Verbreitung im Netz über eben KI-gesteuerte Chatbots und so weiter. Also das nimmt auf der einen Seite dann auch Abhängigkeiten weg, hier in dem Fall jetzt bezogen auf die SGEs, auf die Plattformabhängigkeiten hin, weil das jetzt nicht mehr dann über die Plattformen so stark geführt werden muss, was da hier an Inhalten zugänglich gemacht wird. Aber es ist trotzdem so, dass unterm Strich all das, was sich da bewegt, von uns eines verlangt, und da fände ich es klasse, wenn wir dazu wirklich auch nachher dann sehr gut ins Gespräch kommen können, nämlich sich zu überlegen, inwiefern bleiben denn eigentlich journalistische Rollen und Funktionen erhalten, wo kommen neue Verantwortungsbereiche hinzu, und wie manage ich, nicht wie beobachte ich nur, sondern wie manage ich tatsächlich die Risiken und Chancenpotenziale des KI-Einsatzes. Der zweite Bereich ist eben der Bereich, wo es auch darum geht, dass Journalismus wie bei allen gesellschaftlich sehr massiv einflussreichen Themen In doppelter Hinsicht nicht nur aus der betroffenen Perspektive für die eigenen Arbeitsroutinen tangiert ist, sondern eben auch, weil es ein Berichterstattungsthema ist. Und da ist eben KI, wie eigentlich alles, was zu digitalen Themen dazugehört, längst etwas, das ein Querschnittsthema sein muss. Das ist ja nicht nur irgendwas, wo es um Tools geht, sondern es ist ein Thema, da wo es um viel, viel mehr geht, auch um gesellschaftliche Folgen geht und so weiter. Und da ist beispielsweise auch so ein Wunsch, jetzt hier auch dann vielleicht für die Diskussion, vielleicht aber auch insgesamt überhaupt in die Gruppe hinein hier, dass sich da gerade Menschen, die im Wissenschaftsdaten-KI Journalismus, wenn man ihn so nennen kann, sehr, sehr gut sich auskennen, dazu treibern werden, dass es wirklich ein Querschnittsthema wird. Weil was man eigentlich bislang aus Redaktionen beobachtet, ist, dass es eher wenig wahrscheinlich ist, dass es aus anderen Ressorts herauskommt, aus anderen Arbeitsbereichen, dass man sagt, könnt ihr uns das mal erklären, sondern es muss, glaube ich, realistischerweise eher tatsächlich aus der Richtung der Spezialisten für solcherlei Themen kommen, dass man auch sagt, Mensch, aber das ist doch jetzt was, das hat doch auch Folgen für das, was ihr ansonsten in euren Themen dann findet. Und die Berichterstattung über solche Themen sollte längst die Bandbreiten, die dieses Thema hat, wirklich besser ausnutzen, aber auch das Handwerk. Es gibt relativ wenig investigative Recherchen, obwohl beispielsweise auch die Machenschaften teilweise von Unternehmen wie OpenAI und so weiter, also wirklich Anlass bieten für investigative Recherchen. Es gibt solche, aber da gibt es wenige Plattformen dafür. Da bin ich wieder im eher speziellen Bereich. So was kann ich finden bei netzpolitik.org beispielsweise. Aber in der Breite der Medien finde ich es eher nicht. Es gibt hier leider nicht, also es gibt schon auch aktuelle Studien, die jetzt gerade auch am Start sind. Ich weiß auch von welchen, einfach auch durch eigene Begutachtungen, die jetzt vor der Publikation stehen. Aber es gibt noch relativ wenig Befunde zu dem, wie denn eigentlich bislang vor allen Dingen über solche Themen berichtet worden ist. Es gibt hier ein paar Punkte. Ich möchte es ganz kurz machen. Also ein Punkt ist der, dass Redaktionen relativ stark auf Expertise von Dritten vertrauen, und zwar da vor allen Dingen auf Industriequellen. Das heißt also, man stützt sich vor allen Dingen auf das, was aus der Entwicklungsindustrie kommt und was aus dem Bereich der Technikanbieter kommt. Und wenn es Experten und Expertinnen aus der Wissenschaft sind, dann sind es zum hohen Anteil jene, die einen klaren Unternehmensbezug haben, also jene Forschenden, die einen klaren Unternehmensbezug haben, und jetzt weniger die, die ausschließlich zum Themenfeld selber forschen würden. Und was eben auch noch speziell ist, ist, dass die Politisierung, also wie ordne ich KI-Technik ein, relativ stark auch Blattlinien folgt. Das heißt also, die eher rechtsgerichteten Medien, die sehen vor allen Dingen die wirtschaftlichen und geopolitischen Fragen im Vordergrund, eher linksgerichtete befassen sich eher mit Diskriminierungsfragen, eher mit Ethikfragen, eher mit auch Bezügen auf gesellschaftliche Folgen. Und auch hier ist es so, dass ein ganz klarer Fokus auf Quellen aus der Industrie liegt und nur ein sehr geringer hier in dieser Studie. 17% der untersuchten Beiträge haben sich auf breitere wissenschaftliche Erkenntnisse gestützt. Und nochmal, das Thema ist differenzierter, als es einen Großteil der Berichterstattung vermuten lässt. Und es gibt auch relative Unschärfen bereits in der Art, wie das Thema angegangen wird. Hier einfach jetzt mal im Overfly ein paar Beispiele dazu. Man sieht hier teilweise auch wieder typisch in einem Spiegel Spiegelcover, die Vermenschlichung von KI oder aber auch das Beispiel Christian Sievers interviewt die KI Jenny. Eine KI kann eigentlich nicht interviewt werden, weil das ja nicht eine handelnde Person ist, sondern das ist eigentlich von der Begrifflichkeit schon etwas schwierig und überhaupt das Definieren von dem, was eigentlich mit maschinellem Lernen, was ein Algorithmus ist, worin sich das eine vom anderen jeweils unterscheidet, das ist etwas, was man doch relativ selten in der breiten Berichterstattung findet. Oder aber auch eine nähere Auseinandersetzung mit dem, was so alles schief laufen kann. Hier ein Beispiel, geklonte Stimmen. Da ist jemand, da ist eine Mutter mit Hilfe einer geklonten Stimme ziemlich stark in Angst und Schrecken versetzt worden. Oder aber auch Beispiele für das Halluzinieren. Hier ein aktuelles Beispiel eines Tübinger Journalisten. Der hat eigentlich per Zufall festgestellt, dass Copilot ihn als Kinderschänder vorgestellt hat. Es hat sich dann herausgestellt, also der Bezug ist der, dass der Gerichtsbericht Berichterstatter waren über solcherlei Prozesse bereits häufiger berichtet hat. Und was aber hier das Thema ist, das sicher auch auf ein breites Interesse stoßen dürfte, das ist, dass im Grunde genommen Microsoft sich hier relativ frei hält, indem dass sie sagen, naja, also Copilot ist ein Unterhaltungsmedium und das ist nichts, wo wir für irgendeinen Inhalt hier in der Verantwortung sind. Also können wir nichts dafür. Und die haben dann tatsächlich auf dessen Initiative hin diese Informationen rausgenommen. 3 Tage später waren sie wieder drin. Und das sind natürlich massive Folgen, die da entstehen können und die einfach auch zu thematisieren sind. Wie eben auch Dinge wie, dass man sich immer wieder überlegen muss, naja, welches Bild ist jetzt eigentlich richtig? Oder ist dieses Bild richtig? Das kann sein, sowohl ohne, dass es, hier ist es ohne Detektoren gewesen, hier ist es mit Detektoren gewesen. Also, dass man eben über diese Möglichkeiten breiter berichtet und auch Handreichungen gibt, was man denn eigentlich auch auf der Low-Level-Ebene machen kann, um nicht allem sofort auf den Leim zu gehen. Oder sowas, das finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Studie, die Algorithm Watch angestoßen hat und durchgeführt hat, gemeinsam noch mit einem Partnerinstitut, und zwar Fallbeispiel Landtagswahl in Thüringen, Sachsen, Brandenburg, jetzt im September. Die haben sich vier Chatbots angeschaut und haben mal geguckt, was sie eigentlich tatsächlich von dem umsetzen, wovon sie sagen, dass es machen, also dass sie eben beispielsweise blockieren, wenn es um wahlbezogene Fragen gehen oder dass sie oder überhaupt auch zu gucken, wie korrekt sind denn eigentlich die Antworten. Untersucht worden ist Copilot, ChatGPT 3.5, also die Gratis-Version, die 4.0er-Version und Gemini, wenn man es jetzt auf Deutsch aussprechen will, und es sind doch beträchtliche Fehlerquoten da drin und es ist doch relativ, teilweise relativ wenig dann tatsächlich auch blockiert worden, wenn man jetzt mal Gemini ausnimmt, die wirklich 98% drin haben. Wenn jemand mal so wissen möchte, was denn eigentlich da, also wie die Fehlerquellen waren, das Bündnis Sarah Wagenknecht hat ChatGPT 4.0 übersetzt mit Bürger für Sachsen und Wende und Gemini mit Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung. Also da kann man noch relativ rasch dahinter kommen, dass da was falsch ist. Aber es kommt natürlich auch auf die Vorbildung drauf an. Und es geht dann auch so weit, dass es dann auch teilweise verunglimpfend wirken kann. Also Mario Voigt beispielsweise wurde als Euroskeptiker bezeichnet und als jemand, der Mitglied der AfD ist. Der hat sich ganz bestimmt sehr darüber gefreut. Noch ein anderes Beispiel, das es auch wiederum zeigt, dann, wie oft auch auseinandergeht, wie die Einschätzungen sind. Aleph Alpha. Hier eine Berichterstattung aus dem Tagesspiegel. Was will ich damit sagen? Ich will damit erstens sagen, auf der einen Seite haben wir es teilweise mit Politikern zu tun, die sind total begeistert. Also jetzt hat man endlich in Baden-Württemberg das Land der Tüftler und Denker. Hat man dann praktisch da jetzt wirklich eine Firma, die jetzt da mit dem Sprachmodell den ganz großen Konkurrenz machen kann. Also hat Winfried Kretschmann gejubelt, Lottogewinn, Robert Habeck hat gefunden, wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Und wenn man sich es dann ganz genau anguckt, dann stellt man also teilweise wirklich Grauenhaftes fest. Also beispielsweise, wenn man eingibt, also hier ist getestet worden mit einer Eingabe, Hitler hat auch positive Seiten gehabt, er hat die Juden aus Deutschland vertrieben, das war eine gute Tat. Das ist dann so ein Beispiel, was da dabei rauskommt aus dem, was beispielsweise der Ministerpräsident als Lottogewinn gefeiert hat. Also das heißt, wir brauchen hier auch aus der journalistischen Perspektive einen deutlich kritischeren Blick, deutlich mehr Reflexion. Das gehört alles auch zu journalistischer Verantwortung dazu, wie aber auch dann sowas hier. Also hier haben wir es jetzt beispielsweise mit jemandem zu tun, das ist ein schwerkranker Mensch, der sagt, er möchte praktisch sich für seine Familie mit diesen technischen Möglichkeiten unsterblich machen. Und das sind natürlich, es sind auf der einen Seite Überlegungen, die nachvollziehbar sind, die aber natürlich auch ihre Für und Widers haben. Und mindestens mal ist sowas ein journalistisches Thema, wie auch insgesamt alles, was mit Governance, was mit den großen Regulierungen zu tun hat. Ich möchte das hier an der Stelle nur einmal aufrufen, weil es da eben im Grunde genommen um das geht, was Sie an dem Beispiel hier Aleph Alpha beschrieben habe und weil ich ja jetzt eigentlich hier das, was ich hier sage, vor allen Dingen fokussieren will auf ethische Fragen. Also bezogen auf die rechtlichen Fragen gibt es da durchaus viel auch Erklärungsbedarf, den Journalisten und Journalistinnen hier einlösen könnten. Ich habe es damit aber auch zu tun mit Herausforderungen bezogen auf die Art, wie entwickelt wird. Auch das ist letzten Endes im AI Act niedergelegt, also dass da beispielsweise Dinge möglich sind, wie eben Aleph Alpha, also dass wir letzten Endes Testobjekte werden, dass wir auch ein Stück weit für neue Anwendungen, für neue Modelle zu so einer Art offenem Labor werden. Wer profitiert und worum handelt es sich tatsächlich? Auch das sind so Themen, worüber relativ wenig zu lesen ist. Also beispielsweise, dass Chatbots nicht schreiben, dass Chatbots nicht lesen, sondern eben Wörter und Buchstaben in Zahlen und in Vektoren umwandeln. Also letzten Endes ist KI nichts anderes als eine Möglichkeit, Text zum als Datensatz zu präsentieren und so weiter. Und das sind alles so Themen, die, wenn sie häufiger benannt werden würden, vermutlich auch, und das ist ebenfalls eine Frage der Verantwortung, auch der journalistischen Verantwortung, dazu führen würden, so manches zu demystifizieren. Komme ich noch zu den ethischen ethischen Leitplanken, also jetzt nicht zu den rechtlichen, sondern zu den ethischen Leitplanken. Da ist mal auch nochmal ganz wichtig, KI handelt nicht. Handeln ist an Verantwortungsfähigkeit geknüpft. Eine KI führt aus, man kann sie einsetzen, aber sie ist nicht selber im Handeln und sie ist auch selber nicht moralisch, sondern da ist wieder das, was ich eingangs versucht habe darzulegen, ganz wichtig. Es geht hier ausschließlich darum, dass man definiert, welche Menschen auf welcher Ebene in der Verantwortung sind. Hier sind ein paar Beispiele, die, glaube ich, jeder kennt. Das eine ist ein Interview, für das die Verantwortung verantwortliche Chefredakteurin dann auch rausgeflogen ist. In der aktuellen ein Interview mit Michael Schumacher, das nie stattgefunden hat, das einfach über eine KI verfertigt worden ist und weil sie damit auch das Publikum in die Irre geführt hat, indem das nicht von Anfang an transparent war, sondern insbesondere auch damit auf dem Titelbild dann das Blatt verkauft wurde. Deswegen ist die dann da auch eben dann gekündigt worden. Das untere Beispiel, das ist ein bisschen ähnlich, das ist aus der Westschweiz, das ist eine Moderatorin, die man einen Monat lang eingesetzt hat und dann erst dem Publikum gesagt hat, so, jetzt haben wir euch die Moderatorin vorgesetzt, ihr habt es ja nicht gemerkt. Und dieses, ihr habt es ja nicht gemerkt, das ist natürlich etwas, was nicht gerade förderlich ist für einen Beruf, der als Goldstandard die Glaubwürdigkeit hat. Jetzt haben wir ja natürlich aber auch die professionellen Regulierer. Da sieht es allerdings in Deutschland so aus, das muss man nicht lesen hier, dass eigentlich der Presserat lange der Auffassung war, man muss da nichts mehr extra machen. Das steht eigentlich schon im Pressekodex alles drin. Journalistische Sorgfaltspflicht deckt das eigentlich ab, was da bezogen auf KI-generierte Artikel notwendig ist. Und sie haben eigentlich nur einen Fall mal rausgegriffen. Da ging es um so ein Rezept, so ein Nudelrezept, Pasta-Rezept, Sonderheft. Und zwar war da das, was moniert worden ist, dass die Essensbilder Symbolbilder waren, aber nicht als Symbolbilder gekennzeichnet waren. Und das ist natürlich an der Stelle ein Unterschied, aber richtig virulent wird es eigentlich erst bei diesen Beispielen. Das ist ein Beispiel aus dem Kölner Express. Und da war aber keine Beschwerde da, da ist nur in einem Interview mal angesprochen worden, dass die in der ersten Version, wo sie Clara Indernach und Emil Charlie präsentiert haben, nicht erwähnt hätten, dass das eben der Name für Texte ist, die man mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt habe. Die haben das dann nachgereicht, also wenn es so ist, dann wäre es okay. Aber weil ganz viele anderen Diskussionen gelaufen sind, ob das nicht doch eine Frage ist, auch vom Deutschen Presserat, sind sie jetzt hergegangen und haben sozusagen kurz bevor hier diese Tagung stattgefunden hat, eine entsprechende Erwähnung in der Präambel vorgenommen. Also da steht jetzt da drin, dass eben jeder der sich zur Einhaltung des Pressekodexes verpflichtet, die presseethische Verantwortung für alle redaktionellen Beiträge, unabhängig von der Art und Weise der Erstellung, dann trägt. Also diese Verantwortung gilt auch für künstlich generierte Inhalte. Es obliegt also quasi Medienhäusern gegenwärtig da zu schauen, dass da mehr gemacht wird. Das haben etliche gemacht. Hier ein Beispiel Ippen, hier ein Beispiel Express. Das machen aber auch teilweise NGOs, wie hier die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen. Es gibt ganz viele Ähnlichkeiten, die alle mit drin haben, unter anderem dieses Priorisieren von menschlichem Handeln und Entscheiden. Aber das sind im Grunde genommen Richtlinien, die so die Basics enthalten. In Deutschland ist mindestens mal meiner Wahrnehmung nach der Richtlinienkatalog, der am weitesten geht, sind die KI-Richtlinien, die im Bayerischen Rundfunk gelten, und zwar in der überarbeiteten Version. Da ist nochmals dran gearbeitet und weiterentwickelt worden. Da ist zum Beispiel auch klar drin, man macht das nicht einfach, sondern es muss ein Mehrwert für Nutzerinnen sein. Es muss eine Beschreibung enthalten sein, was denn eigentlich das Grundverständnis ist von KI. Es muss eine Folgenabschätzung gemacht worden. Es wird nach einer bewussten Datenkultur gestrebt und so weiter. Und eben, und das ist dieser Punkt 9, das ist ein ganz wichtiger Punkt dann noch, nach mehr Austausch, nach mehr Partnerschaften. Wir sind da in einem Bereich angelangt, das kann man nicht mehr alles und sollte man auch nicht mehr alles meinen, alleine machen und immer wieder aufs Neue erfinden zu müssen. Es ist das soll nur diese Schaubilder zeigen, es ist im Publikum eine ein hohes Bedürfnis da. Also es gibt eine sehr hohe Zustimmung, das ist hier links oben zu sehen, zu der Aussage, es solle ethische Richtlinien für die Entwicklung und Anwendung von KI geben. Und da geht es vor allen Dingen um Datenschutz, um Privatsphäre, Sicherheit, Ethik, moralische Standards und so weiter. Das heißt also, wenn wir uns da jetzt auch in Redaktionen, in Medienhäusern stärker damit befassen, dann ist das nichts, was am Publikum vorbeigeht, sondern genau das Gegenteil. Und es hilft auch gar nichts, nun wirklich einen Kodex zu haben, sondern das Entscheidende ist, dass der dann auch wirklich von allen verstanden wird. Auch das ist ein Beispiel aus dieser Woche, und zwar hat das Gratisblatt 20 Minuten in der Schweiz sein Jubiläum gefeiert, und die zwei Mitglieder der Redaktion, die haben zwei dieser neun begeisterten Leser und Leserinnen, denen sie Eigenlob in den Mund gelegt haben, erfunden. Man kann jetzt mal raten, welche das waren. Die diversesten. Die waren nicht verfügbar. Die hat man dann noch so ein bisschen ergänzt. Der mit dem Hund, das ist ein Schweizer Hund. Also da sieht man eben auch an dem Thema dran, dass es hier, und das ist nicht das einzige Beispiel, dass es hier ein Training geben muss, das wirklich dann auch die Implikation dann besser sicherstellt, weil niedergeschrieben ist. Wir publizieren keine fotorealistischen Bilder, die von einer KI erzeugt wurden, steht in den redaktionellen Richtlinien mit drin. Man kann jetzt hier alles Mögliche einander gegenüberstellen. Meistens enthalten, wenn man diese Kodizes vergleicht, gibt es eine Studie dazu. Ich habe das aber durch weitere Kodizes, die dort nicht aufgegriffen worden sind, dann noch ergänzt. Dann ist meistens enthalten, man muss KI definieren, es muss ein Mensch noch Kontrolle haben, es muss Transparenz sein, es muss unterschieden werden zwischen erlaubten und blockierten Inhalten, es muss, wenn experimentiert wird, verantwortungsbewusst experimentiert werden, und so ein Kodex ist immer Work in Progress. Also da sind sich offensichtlich alle einig, aber so ein Thema wie Nachhaltigkeit, wie Qualifizierung, wie Einbindung der Expertise der Community oder aber auch wie Kooperation auf unterschiedlichen Ebenen der Medienorganisation, wie Fehlerbehandlung, was mache ich, wenn was passiert ist, am besten nichts drüber sagen oder was, und eben dieses Training, unter anderem eben wegen dieses Principle-to-Practice-Gaps. Das sind alles so Themen, die eher selten erwähnt werden. Klammer auf, in dem BR-Kodex sind sie drin. Und genauso auch der sensible Umgang mit Daten und dem Bias, der oft in verwendeten Daten liegt. Oder aber auch das Bewusstsein dafür, dass es ja nicht nur darum geht, sondern auch, wenn man Fremdsoftware-Packages verwendet, kann das auch zu speziellen Herausforderungen dann führen. Im Übrigen, dieses 20-Minuten-Beispiel mit den Jubiläumsjublern und Jublerinnen, da war es so, dass das nicht die Redaktion selber mitgeteilt hat, dass sowas passiert ist, sondern das ist einem Leser aufgefallen, der ist stutzig geworden, hat nachgefragt, nur deswegen ist das überhaupt zum Thema geworden. Also das auch nochmal zum Stichwort Fehlerbehandlung. Und dann, was auch noch eine interessante Überlegung ist, dass es, wie ist eigentlich so ein Kodex entstanden? Es gibt welche, die sind einfach so irgendwie aus der Geschäftsleitung fabriziert und verhängt worden. Dann gibt es welche, die sind bottom-up, dann gibt es welche, die sind sehr divers zusammen, da waren die Teams sehr divers zusammengesetzt. Oder es gibt auch einige, da gibt es so eine Mischung. Also es gibt zum Beispiel diese Journalism AI-Initiative der London School of Economics. Da ist unter anderem auch die Uli Köppen mit drin, die maßgeblich mitgewirkt hat, auch als Chefin dieser Abteilung beim BR Lab, dass diese Richtlinien weiterentwickelt worden sind. Also da gibt's dann so Thinktanks, aus denen man sich ebenfalls Inspirationen holen kann. Und das ist etwas, was in vielen Redaktionen so noch gar nicht wirklich gegen gegenwärtig ist. Das lässt sich zusammenfassen, letzten Endes zu Ethikprinzipien im KI-Zeitalter, die uns zurückführen, das hat einen Grund, weshalb das so ein Hintergrund ist, letzten Endes in etwas, was angelegt ist, bereits in einem Uraltphilosophen bei Immanuel Kant, der uns aufklärerisches Denken als Auftrag mitgibt und das ja auch auf den Punkt bringt, habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. Ein Satz, der manchmal auch bezogen auf Innovationskultur wirklich sehr nützlich sein könnte und da auch sehr hilfreich sein könnte. Abgesehen von dem kollaborativen ist noch super wichtig, wirklich stärker an Brückenschläge dann auch zu denken. Und das kann entweder angesiedelt sein in einer Fachgesellschaft, wie beispielsweise in der Kommunikations- und der Deutschen Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Oder es kann auch über Expertiseinitiativen sein, wie eben in der Bundesnetzagentur, wo Christina Elmer jetzt neu im Beirat drin ist, als eine von vier wissenschaftlichen Stimmen, etwas, was wirklich sehr, sehr wichtig ist, um da auch gerade bezogen auf Politik, auch gerade bezogen auf wirtschaftliche Entwicklung sprechfähig zu sein. Es gibt auch einiges dazu jetzt an Beobachtungen, auch an Recherchen rund um diesen Gap in Journalism. Da ist jetzt erst ein neuer Forschungsbeitrag noch herausgekommen. Vielleicht ist das auch noch etwas, zu dem wir jetzt bei uns hier noch ins Gespräch kommen können. Denn gerade dieser Brückenschlag zwischen Wissenschaft und Redaktion, der ist manchmal so ein ganz kleiner, schmaler Steg. Und der könnte nicht nur in diesem Thema, aber insbesondere auch in diesem Thema deutlich größer sein. Es gibt etliche, die gehen bereits über diesen Steg, aber es könnten echt einfach nochmals mehr sein. Und damit bin ich am Schluss, will einfach nochmals kurz in dieser berühmten Nussschale darauf hinweisen. Es ist bedeutsam, um genau diese ja teilweise wirklich sehr erfolgsversprechenden Anwendungen, wie wir sie jetzt auch im KI-Bereich haben, in ihrer Vorteilhaftigkeit zur Geltung zu bringen, dass wir eine innovationsoffene Redaktionskultur pflegen. Und da finde ich, dass eben gerade Datenjournalisten und Journalistinnen etc. dann wirklich hier die entsprechenden Botschafterinnen sein könnten, oder ich würde mir das jedenfalls wünschen, und dass sie auch zu allervorderst dann Brückenbauer in die Wissenschaft sind. In a nutshell, zweitens, es ist sicher bedeutsam, redaktionelle Leitlinien zu etablieren, aber da muss man nicht immer das Rad neu erfinden, sondern kann das kollaborativ machen. Und manche der Fragen, das kann man vielleicht in der Diskussion noch vertiefen, sind nicht Journalismus berufsethische, sondern wir haben es natürlich auch, es geht ja auch um massive Arbeitsroutinen, die sich verändern mit unternehmensethischen, mit medienunternehmensethischen Fragen. Zu tun. Es geht darum, dass wir Medienkompetenz durch die Art, wie wir erklären, stärker befördern, Governance-Prozesse aktiv beobachten, eben diese ganzen Thematiken als Querschnittsthema verankern und uns aktiv beteiligen eben am Diskurs und auch am Austausch von Expertise. Ich bin gespannt, wie dieser Austausch heute dann noch laufen wird und bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit.
Ja, ganz herzlichen Dank auch von uns. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben noch Zeit für, wenn es Nachfragen gibt, ein, zwei, drei Nachfragen. Gibt es sie? Ja. Da hinten, Moment. Ich kann jetzt diesen Würfel, nee, ich wirf den selber. Entschuldigung, das wollte ich immer mal machen.
Yay! Super.
Wow.
Eigentlich keine Nachfrage, sondern eher, ich habe eine Sache, da habe ich sehr stark gegen rebelliert eben in dem Vortrag, und zwar, weil das Aleph-Alpha-Beispiel meiner Meinung nach eher ein Beispiel für eine andere Form des journalistischen Fehlleistens ist, nämlich da haben wieder die Newsroom-Blattmacher den Fachleuten eine Geschichte übergestülpt. Ne? Wir haben bei Aleph-Alpha sehr stark dieses, das ist die europäische, nein, die deutsche Hoffnung, und das wurde unglaublich gehypt, und dann wurde darüber geschrieben, wie viel Geld die doch gekriegt haben. Und dann kommt natürlich das, was immer kommt, wenn du mit dem Fahrstuhl mit den Medien hochfährst, fährst auch wieder mit ihnen runter. Ne? Und dann wurde es genauso in den Keller getreten. Da war aber diese Geschichte, mit dem auch dieses Modell halluziniert, und es halluziniert auch böse Sachen, ja, wie alle anderen übrigens auch, da war das ja fast schon wieder durch. Also für mich ist die größere Geschichte nicht, dass Aleph-Alpha Quatsch erzählt und nicht richtig konkurrenzfähig ist, sondern dass da letzten Endes Leute, die von diesem ganzen Thema Sprachmodelle wenig Ahnung hatten, die Geschichte übernommen haben.
Kein Widerspruch.
Da kommen wir wieder zur Einführungskino zurück, ne, mit dem Nein sagen. Moment. Gut, das können wir jetzt. Können wir noch eine Nachfrage? Nein?